Ja, hallo, Tobias Resch am Apparat.
Ja, ich grüße Sie, hier ist Enrico Riedmüller. Bin ich hier richtig bei T-Vis Turtlenecks?
Ja, da sind Sie tatsächlich richtig. Sie haben es in die Leitung geschafft.
Ja, bin ich hier richtig bei dem Gewinnspiel? Errate den Tee.
Ja, was ist Ihr Tipp?
Ich vermute, weil er so sachte schmeckt, ist es ein grüner Tee?
Es ist ein grüner Tee, tatsächlich. Ja. Er heißt aber paradoxerweise White Hair.
Das ist, also weißgrüner Tee.
Nein, es ist, steht grüner Tee da und sein Titel lautet White Hair. Den haben wir auch getrunken. China Grün.
China Grün. Ja gut, dann haben wir dieses Rätsel auch gelöst. Großartig.
Ja. Ja.
Und
dann ganz liebe Grüße an die Nadja.
Ja.
Wissenswertes. Der Tee wächst auf ca. 1500 Metern und ist ganzjährig umgeben von dichtem Nebel. Perfekte Bedingungen. In Klammer hot, cold. Ich glaube, ich habe ihm zu heiß gemacht.
Also ich bin trotzdem zufrieden mit
dem
Tee.
Ich bin auch zufrieden.
Ich mag ja heiße Sachen sowieso. Ich trinke ja meinen Kaffee zum Beispiel auch immer extra heiß. Also die Leute, die schon mich bedienen mussten, um mir einen Kaffee zu machen.
Du wirst dir den Gaumen verbrennen.
Ja, mir schmeckt's einfach nicht, wenn der so lauwarm, vor allem Cappuccino. Ich finde der Cappuccino, der mir so kalt, halb gar serviert wird, das verstehe ich nicht.
Mein Papa ist da ganz genauso. Der möchte jetzt auch ganz, ganz heiß das Essen.
Ja.
Ich mag das nicht so, weil ich mache eigentlich immer schlechte Erfahrungen mit Pizzen. Da verbrenne ich mir immer den Gaumen.
An der Tomatensauce?
Ja, mit Fertigpizzen.
Halt. Tomaten im Speziellen sind ein Unterschied. Da muss ich dir recht geben. Also ich verbrenne mich auch ungern an zu heißen Tomaten.
Ja. So, haben wir das auch geklärt. Ja. Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer neuen Sendung. Tea with Turtlenecks.
Ja,
wir haben uns hier
gespannt.
Wieder eingefunden. Heute wieder Sonntag. Letztes Mal haben wir es auch schon so gemacht. Gell?
Ja, knappe Kiste war das auf jeden Fall.
Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin überhaupt nicht in Stimmung.
Heute?
Ja.
Gut, dass du mir das sagst.
Aber dann, wie ich diesen Tee da rüber getragen habe und abgestellt habe, habe ich mir gedacht,
da
endlich
doch
wieder was Vertrautes, was ich kenne.
Ja, also ich habe mich heute darauf gefreut, weil ich war ja heute bei der Vorstellung, meiner letzten Vorstellung.
Richtig, du hast Derniere gehabt.
Derniere, da saßen wir jetzt noch kurz zusammen, habe was eine Kleinigkeit gesnackt und habe mich eigentlich schon sehr darauf gefreut, dass ich dann losgehen kann zu dir.
Ja.
Also ich freue mich immer auf unsere Podcast-Gespräche.
Du stößt es jetzt so da, als würde ich mich nicht freuen.
Ich stelle gar nichts da. Ich sitze und stelle nichts hin.
Und du stellst nur Fragen.
Ich stelle nur Fragen. Auf irgendwas wollte ich gerade eingehen, was du gerade gesagt hast.
Wegen Stimmung, wegen Wiedersehen, wegen Sonntag, wegen Vorstellung,
ja.
Wegen du hast was gesnackt.
Nee, nichts davon bringt irgendwas zurück.
Nichts davon bringt.
Nee, ich bin nur wieder neugierig, worum es heute geht, weil wir wechseln uns ja jede Woche ab. Also versuchen es auf jeden Fall. Und deswegen bin ich total gespannt, womit du mich heute hostest.
Ich mache das ja immer nicht so wie du mit diesem Ratespiel. Mhm. Hättest du das gern, dass ich das so mehr so mache?
Nee, ich möchte, dass du es so machst, wie du willst.
Okay, gut. Deshalb sage ich da einfach straight away, worum es heute gehen sollte. Ich habe das letzte Mal das Gefühl gehabt, wir haben noch Potenzial, es gibt noch mehr zu sagen über Moral.
Ja.
Und das letzte Mal habe ich das eh schon ein bisschen angeteasert. Deshalb möchte ich dieses Mal Moral 2.0.
Damn.
Letzte Mal haben wir den Gossip, den Reality-TV-Teil von Moral besprochen.
Mhm.
Und heute würde ich gerne nochmal ins Philosophische reingehen mit dir.
Okay.
Habe einen Text mitgebracht, den ich mit dir dann später cold readen würde. Den habe ich auf einer dubiosen Seite gefunden. Der Autor ist uns aber wohl bekannt.
Ja, und zwar YouPorn.
Ja, da gibt es die besten Texte.
Ja.
Wir haben das letzte Mal gesagt, erst kommt das Fressen, dann die Moral von unserem Lieblingsautor
Bertolt Brecht.
Ich habe heute schon gegessen, du auch?
Ich habe auch gesnackt, ja.
Und deshalb können wir jetzt über Moral reden,
Jetzt
wo wir das überwunden haben.
Ja, auch gerade nach meiner Derniere, heute habe ich wieder reflektiert, kurz bevor es losging, beim Gilgamesh. Das ist eigentlich wirklich, also was Moral so angeht. Ne?
Hast du nochmal drüber reflektiert, oder was?
Ja, ich reflektiere regelmäßig darüber, wie moralisch diese Geschichte eigentlich ist.
Mhm.
Oder was, Moral wird ja auch von Zeitalter zu Zeitalter neu definiert.
Ja.
Und es ist aber einfach nur so, weil der kommt halt an und versklavt Menschen und dann wird ihm halt nur Einhalt geboten, weil jemand kommt, der ihm ebenbürtig ist,
oder
so stark ist wie er,
ja,
den er nicht besiegen kann. Und dann machen sie sich auf den Weg gemeinsam und werden aufgrund der gemeinsamen Stärke nur Freunde. Also jetzt nicht wegen Charaktereigenschaften per se, sondern einfach, weil sie gleich stark sind. Und dann wird er erst durch den Verlust dieses Freundes, weil er nur dadurch erst Freundschaft kennenlernt, mehr oder weniger geläutert, kommt dann nach Hause und sagt, ey Leute, wisst ihr noch, als ich euch versklavt habe und hingerichtet habe und das war nicht so gemeint, jetzt habe ich meinen besten Kumpel verloren, wollt ihr jetzt mit mir befreundet sein?
Und die sagen dann so, ja, klar.
Ja, let's do it, genau. Und deswegen ist Moral, finde ich, ist lustigerweise auch so ein extrem dehnbarer Begriff, auch in der Kunst.
Ja. Ich bin jetzt in letzter Zeit so nochmal mehr, also ich muss so vorneweg sagen, ich bin schon sehr moralisch aufgewachsen und geprägt. Alle, die diesen Podcast hören, kennen uns ja basically schon und unser Backstory und so.
Ja, ihr kennt nicht die Villain-Backstory von Tobias.
Na, aber einfach, ich habe halt diesen White-Savior-Komplex sehr drinnen.
Du hast den?
Ja.
Du rettest.
Ich wollte okay. Ja immer Jesus sein. Ich habe immer wieder mal Jesus gespielt. Der ist einfach genuinely gut. Wann er jemand eine runterhaut.
Dann gibt er die andere Wange auch noch hin.
Ja, genau. Und es gefällt ihm auch. So, es ist
aber
BDSM Jesus.
Na, wait a minute. Also, ob ihm das jetzt gefällt, steht, glaube ich, nicht in den Firsts.
Naja, aber es hat schon fast diesen Anschein, dass sein Dasein nur dazu da ist, dass er Gutes in die Welt bringt oder dass andere vergeben können oder dass er eigentlich die Schuld von den Schultern der Menschheit nimmt.
Ja, er soll oder generell wie alle Propheten ein Vorbild darstellen. Propheten sind ja oft eben die menschlichen Boten zum Göttlichen. Das ist ja oft die Idee von den Propheten.
True.
Und dementsprechend dienen sie ja auch irgendwo als Vorbild für die Menschen, das greifbar ist. Als Ideal, genau. Mm,
absolut. Und danach bin ich ja ein bisschen ausgerichtet und es kursiert ja im Social Media Bereich dieser White Savior Komplex oder der Begriff Gutmensch schwirrt also herum.
Ja, das sind aber zwei sehr, deswegen frage ich auch, weil das Ding ist, wenn man jetzt sagen würde, du hast einen Jesus Komplex,
ja.
Dann würde ich sagen, aha, darüber können wir reden, aber White Savior bedeutet das nicht auch so ein bisschen, gerade weil die Hautfarbe da jetzt erwähnt wird, dass du als weißer Mann sozusagen Leute, die eben nicht weiß sind, dass du die halt vor allem retten willst. Du willst ja jetzt nicht nur White People retten, sondern du willst halt alle anderen irgendwie retten, weil du, also so verstehe ich diesen Komplex, also bitte,
ja.
Müssen wir mal googeln.
Doch, na, verstehe, ja so.
Also, ach so, okay, you wanna save...
I wanna save everyone.
Okay, aber die you wanna save everyone, that's not white.
Ja, oder vielleicht kann man auch sagen, alle marginalisierten Gruppen oder
ja.
Menschen, die benachteiligt sind.
Ja, das ist das. Das ist das doch.
Gruppen,
okay, checker.
Die benachteiligt sind, ja.
Ja.
Die möchte man retten. Ich habe es jetzt so über mich gestartet, aber ich glaube, es bin nicht nur ich. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen ein europäisches, westliches Ding, dass man einerseits unseren extremen Imperialismus und Superiority-Gedanken abcovern mit wir retten euch alle, wir helfen euch eigentlich nur, indem wir euch eure Rohstoffe nehmen oder so.
Ja, naja, beziehungsweise du musst ja westlich sein, um den zu haben, den Komplex, sonst funktioniert es ja nicht.
Ja,
in dem Moment, wie du halt eben nicht weiß bist oder so, dann geht es ja schon nicht mehr. Ne? Und ich glaube einfach, dass es viel, wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, gerade aufgrund, der Begriff kommt ja, wenn du dich so ein bisschen mit Kolonialismus und der eigenen westlichen Geschichte auseinandersetzt, was eben auch kriegerische Handlungen, Eroberungshandlungen etc. angeht, dass vielleicht eben diese Schuldfrage, das ist ja, also weil du jetzt gerade auch das andere gesagt hast, ich glaube, die Leute, die dann sagen würden, ja, wir tun euch was Gutes, indem wir euer Öl uns schnappen, ich glaube, die haben keinen White Savior Komplex, die sind halt einfach Kapitalisten. Und
sie verwenden es als Narrativ, um das zu legitimieren.
Ja, bestimmt, aber ich glaube, dass dieses, was du meinst, die glauben ja dann eben genau daran nicht.
Ja.
Also die genau im Gegenteil, die würden gerne das Öl vorbeibringen oder beim Schaufeln helfen, um das Öl zu finden und dann... Es ist auch so ein bisschen das, die Überschrift, glaube ich, die auch, jetzt meine ich nicht dich, aber die ich dann auch manchmal glaube, die drüber steht, ist so die guten Weißen. Wir sind die guten Westlichen.
Mhm. So. Und die es eben ganz rational begründen können, wo sie intervenieren oder ihre Interessen einbringen, aber sie würden nie sagen, es sind ihre Interessen, sondern jetzt im christlichen Sinn würde man sagen, wir sind missionarisch tätig und retten die Nichtgläubigen vor dem sicheren Tod im Fegefeuer.
Beziehungsweise, ne, was nach dem Tod dann käme.
Ja. Ich habe jetzt irgendwie lauter Exposition gemacht, aber ich möchte auch einen Gedanken mit dir teilen und möchte ich auch deine Meinung dazu hören.
Okay.
Dadurch, dass ich von diesem White Savior Trip und von dem Wir sind die Guten Trip in den letzten Jahren so ein bisschen abgekommen bin, bin ich zu der neuen Theorie gekommen, dass wir eigentlich Egoisten sind. Und so wie unser Bertolt Brecht schon gesagt hat, erst kommt unser Eigeninteresse, dann helfen wir vielleicht dem anderen, wenn es uns gerade in den Kram passt.
Ja.
Siehst du das auch so? Siehst du das anders?
Menschen oder White People? Oder?
Menschen, glaube ich, generell.
Ja.
Also
so ein bisschen jetzt die Urfrage, ist der Mensch von Grund auf gut oder schlecht? So ein bisschen, ist das jetzt Kant? What the hell is going on?
Was fragt dieser Mann mich?
Du hast einen enttäuschten Christen vor dir.
Aber du willst jetzt wissen von mir, ob Menschen eher dazu tendieren, egoistisch zu handeln, bevor sie anderen helfen, oder ob auch möglich ist, dass Menschen in erster Linie für die Gemeinschaft denken, bevor sie an sich denken.
Ja, weil am Sonntag war ja der Frauentag und da war die Demonstration und so, und dann gibt es auch viele Männer, die da mitmachen und mitgehen und ihre Allyship zeigen, oder Männer, die sie allgemein als Feministen bezeichnen. So, das ist jetzt nur ein Beispiel für das. Und da gibt es die Diskussion, ob Männer das überhaupt ganz verstehen können, ob die überhaupt Allies sein können, ob ein Mann überhaupt ein Feminist sein kann. Und dann habe ich da eben eine Diskussion gehabt mit einer Freundin, wo wir halt so drüber geredet haben, dass wenn ein Mann sich für die Überwindung des Patriarchats einsetzt, beispielsweise, dann, so war mein Argument, sollte er darin auch was Gutes für sich sehen und nicht nur aus altruistischen Beweggründen. Weil ich würde argumentieren, dass wir eigentlich im Innersten unseres Herzens egoistisch sind, und selbst wenn wir uns jetzt für jemanden einsetzen, dann machen wir das auch, damit wir am Ende gut dastehen oder geliebt werden von der Gruppe oder von dieser Person, oder unser Selbstbild mit uns aligned.
Und was war jetzt der Punkt? Also hattest du Gegenargumente bekommen oder wie?
Ja, das Gegenargument war, dass man sich das dann immer aussucht. Dass man, wenn du dich entscheidest, ein Ally zu sein, dann kommt es immer aus einer privilegierten Position heraus, weil du kannst immer Ja oder Nein sagen. Du kannst dich immer entscheiden, dabei zu sein oder entscheiden, nicht dabei zu sein. Und das ist eine fundamental andere Position, als wenn du für deine eigenen Rechte kämpfst. Aber mein Argument war halt, dass auch wir als Männer in einem patriarchalen System leiden und deshalb zur Verbesserung unserer Lebensrealität das genauso bekämpfen sollten oder wollen.
Also ich fange erstmal so rum an. Ich glaube, dass da auf jeden Fall erstmal grundsätzlich was dran ist, dass wenn du auf eine bestimmte Thematik hin nicht betroffen bist, es natürlich einfach aus der Logik heraus nicht so nachempfinden kannst, wie die Person, die betroffen ist. So, du kannst dich hineinversetzen mit empathischen Skills, du kannst Logik anwenden, und das ist auch alles richtig, aber das ist ja genau das Gleiche wie wenn ich jemanden zuhöre oder ob ich nur hinhöre. Das Gleiche wie etwas intellektuell verstehen oder es wirklich im Bewusstsein haben und durchgedacht haben. Das ist das Gleiche wie wenn ich in der Uni sitze und ich höre mir was an und es ergibt Sinn, oder wenn ich in der Lage bin, es zu hinterfragen und mich auch und das so durchleuchtet habe, dass ich eine Frage stellen kann, um das, was dort ist oder gesagt wird, nicht einfach nur hinzunehmen, sondern auf den Prüfstand zu stellen. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo ich bis zum gewissen Grad meine persönlichen Erfahrungen mitgemacht habe, dass ich das auch so unterschreiben kann. Weil, wie du weißt, bin ich ja so halb. Ich meine, mein Vater ist aus der DDR, meine Mutter ist aus der Ukraine. Und das ist jetzt immer noch, weil da gibt es ja auch wie so eine Pyramide der Ungleichheit, kann man ja sagen. Es ist jetzt für einen POC-Menschen, der hört sich dann so diesen Halbslawen, sozialistischen DDR-Elternteil so an und denkt sich dann, ja gut, aber bei mir war halt so und so. Mhm. Und wir machen dann schnell so ein Vergleichsding auf. Aber das ist nicht der Grund, warum ich das jetzt sage. Ich sage nur, das ist so die Grundlage dafür, dass ich eigene Erfahrungen gemacht habe als Kind, die mit so Ausgrenzung zu tun gehabt haben, mit Beleidigungen zu tun gehabt haben, etc. Aber da möchte ich jetzt nicht so krass drauf eingehen, weil das ist nicht der...
Nur als Prinzip.
Als Prinzip.
Als Überschrift.
Ja. Und da habe ich schon auch gemerkt als Kind, dass mich das, diese Erfahrung, abgrenzt von anderen. Und dass ich das so erklären konnte, was für mich so selbstverständlich war, wie ich wollte, dass das einfach Dinge schwerer macht und härter macht und verschwert. Was auch immer, ja, allein den Schulweg erschwert, so. Und das andere das einfach nicht verstehen, die denken sich ja, das ist das gleiche, wie wenn dich XY mobbt und ärgert, aber that's not the point. Es geht um was anderes, es geht darum, dass sich Leute von Haus aus...
Grund auf, du kannst nicht das richtige T-Shirt anziehen, die richtige Marke kaufen, damit du dazugehörst, sondern du kehrst...
Ja, es ist dann, genau, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, das zu ändern. Was jetzt nicht heißt, und es ist aber wieder ein eigenes Thema, Mobbing per se, sondern wenn ich das eine nicht gewesen wäre, dann wäre ich gar nicht erst in den Mobzustand gekommen. Es ist jetzt nicht, weißt du, da ist keine Willkür dabei, sondern es ist sehr zielgerichtet, so, auf etwas, wofür ich nichts kann. Was jetzt nicht heißt, dass Leute, die gemobbt werden, dafür was können. Ich glaube, du checkst, was ich meine.
Ja,
ich check, das ist jetzt nur als Grundlage, um den Kreis zu schließen, dass ich das schon nachempfinden kann,
ja.
Dass auch selbst wenn einer sagt, ah, das ist ja blöd, dass du auch für einen selbst, und so hat sich's auch umgedreht bei mir, da habe ich lange für gebraucht, gemerkt habe, dass du aber auch selbst, wenn du niemanden hast, der das so richtig im Gefühl versteht, das heißt etwas, was man nicht per se nur argumentativ erklären kann, dass dich das auch nie so richtig befriedigt, wenn du Zustimmung erfährst. So ging es mir jedenfalls. Heißt jetzt nicht, dass das für andere gilt. Ja. Und dadurch kann ich das noch mehr verstehen, warum man das so abgrenzt voneinander. Weil genau dieses gleiche Ding, die Person, die dann sagt, ja, und das tut mir voll leid und so, ja, du kannst dir das halt aussuchen, dass dir so geht.
Ja.
Weil du bist halt einfach nicht wütend, weil du nicht in die Situation kommst, wütend zu werden. Du bist halt nicht, weiß ich nicht, depressiv oder was auch immer, weil du dazu nicht gebracht wirst. So. Du kannst dir das einfach aussuchen und sagen, okay, du kannst auch sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, du kannst sagen, ist lustig, du kannst da mitmachen, du hast die Wahl. Also, lange Rede, kurzer Sinn,
ja.
Das ergibt alles Sinn für mich.
Mhm.
So. Jetzt ist aber der Punkt der, wie genau will ich denn die Situation verändern? Wie genau stelle ich mir denn vor, dass die Welt sein soll und was passieren muss, damit sich das ändert? Wenn ich jetzt hergehe und die Leute, die halt eben so denken und die das nicht nachempfinden können, was sie auch gar nicht sollen, finde ich, ich will nicht, dass es jemandem so schlecht gehen muss, damit er mich versteht. Das ist jetzt meine Ansicht. Aber wenn er jemand schon eben diesen Step macht, dann heißt es doch, die Person hat das Herz am richtigen Fleck und ist auf meiner Seite.
Mhm.
So gut es halt geht. Und das, was ich, und wenn ich da davon ausgehe, dass die Person mich ja sowieso nie verstehen kann, dann muss ich mich ja, ist der Ball ja wieder bei mir, dann muss ich mich entscheiden. Nehme ich die Person und die Hilfe, die ich bekomme, oder grenze ich die Person jetzt einfach wieder aus und gibt der Person halt einfach noch ein Kackgefühl hinterher, sagt, okay, du kannst mir so viel helfen, wie du willst, mach bitte weiter, weil ich brauche das. Das ist ja eigentlich auch der Punkt, ohne geht's ja nicht. Aber fühl dich dabei kacke und bild dir nichts drauf ein und erwarte nie was zurück. Und ich übertreibe jetzt, ne? Das ist ein bisschen pathetisch, aber so von der Idee her. Ich glaube, dass das aber auch nicht sehr zielführend ist. Ich glaube nicht, dass das auf lange Sicht etwas bringt und dass es nicht Gemeinschaftlichkeit fördert. Verständnis unterstreichen und sagen, hey, aber vergiss nicht, es geht nicht um dich. Und zu sagen, hey, und vergiss nicht, du bist nicht in meinen Schuhen drin, ne? Und auch du bist irgendwie ein Teil von der ganzen Kiste, die dafür sorgt, dass es mir so geht, wie es mir geht. Deswegen lass auch bitte nicht nach mit deiner Unterstützung.
Ja.
Ist für dich ein ganz anderer Ansatz.
Ja.
Ja, also auch das bitte ist jetzt in Klammern, aber du weißt, was ich meine.
Ja. Ja, ist sehr schön, Willi. Ich habe das Gefühl, du hast verstanden, was ich gemeint habe und hast es in eine schöne Form gebracht. Ah. Ich glaube, um nochmal auch zu verdeutlichen, worum es mir geht, ist, kommend aus einer sehr idealistischen Denkweise,
dass
man eben sie ein Vorbild sucht und dem nacheifert.
Ja.
Und eben dann Jesus Christ. Und dann vielleicht da hinter dem Ideal zurückbleibt.
Ja.
Denke ich mir mittlerweile so, na, fuck dieses Ideal, scheiß drauf.
Mhm.
Und sei egoistisch und schau oder versuch deine Ziele in so eine Linie zu bringen, dass du trotzdem Teil des Wandels bist. Ist jetzt sehr abstrakt gesprochen, aber
ja, ich verstehe,
wenn ich es konkret machen darf, ist, wenn ich als Mann selber erkenne, wo ich unter dem Patriarchat leide, wo mein Körper vom Militarismus benutzt wird, wo mein Körper durch Ausbeutung der Arbeitskraft benutzt wird.
Ja.
Wenn ich das selber verstehe, dann bin ich doch automatisch dagegen und muss nimmer ein guter Mensch sein oder ich muss mich nicht einmal mehr bemühen, ein guter Mensch zu sein, weil ich was begriffen habe, indem ich selber leide.
Ja, weißt du, das Ding ist, wenn ich da reingehen darf, also ich verstehe, was du meinst und das hat auch was Plausibles, was du da sagst, aber für mich klingt das auch ein bisschen so, das ist für Leute gedacht, die nicht genug, also jetzt nicht
Achtung
du,
für sich selbst haben.
Nein, aber denen so ein Grundempathie-Empfinden nicht ausreicht. Weil ich persönlich, ich brauche nicht, wenn wir jetzt das viel, also wirklich simplifizieren, wenn es jetzt wirklich um weiblich gelesene Personen geht. Ich brauche jetzt keine Dankbarkeit, um zu sagen, keine Ahnung, die, was auch immer, jetzt mit der Abtreibung und so weiter und so fort, dass die das, ja sorry, Triggerwarnung, jetzt habe ich wieder verkackt, aber so, das ist doch mal ganz kurz vorher so.
Dieser ganze Podcast ist für euch alle immer mit einer Triggerwarnung zu verstehen.
Ja, mein Timing ist da manchmal, sorry, aber ihr wisst so, dass das eben, dass diese Selbstbestimmung von Frauen, dass das einfach ein Ding ist, wo eben nicht weiblich gelesene Personen den Rand halten sollten.
Ja.
Da, weißt du, das ist so ein Ding, weil das sollte klar sein. Wenn ich mich, aber gleichzeitig, und das ist der nächste Punkt, was aber noch lange nicht heißt, dass ich das so von mir fernhalte, wenn jetzt zum Beispiel ich in der Situation wäre und man würde mich so vor allen Tatsachen stellen, dann würde mir das Herz brechen. Das würde mir das Herz brechen. Ich wüsste das. So.
Was wird da das Herz brechen?
In diesem Ding, wenn jetzt zum Beispiel um so Abtreibung ginge.
Ja.
Weißt du? Und ich kann sagen, die Person, die potenziell von mir schwanger werden würde,
okay,
hat das Recht, das zu entscheiden, mhm, und muss das Recht auch haben.
Mhm.
So. Und ich kann aber trotzdem sagen, wenn dem so wäre und ich könnte keinen Einfluss üben und hätte nichts zu sagen, dann wird mich das trotzdem, wird mir das Herz brechen.
Mhm.
Weißt du, so, oder könnte es mir das Herz brechen.
Mhm.
So, das war jetzt ja, vielleicht sagen wir es mal so.
Mhm.
Ja. Und das sind so zwei Sachen, die können nebeneinander stehen. Und ich habe genauso gutes Recht zu sagen, dass das für mich eine Sache wäre, die würde emotional mich fertig machen, weißt du?
Ja,
aber
ja,
genauso gut kann ich sagen, dass das nichts daran ändert, dass es nicht mein Körper ist und dass meine Empathie ausreichen muss, ja, zu sagen, dass das aber nicht in meiner Hand ist, so, und dass das eben der Deal ist, in dem, was man bekommt und gibt und was man für Privilegien hat und abgeben muss, so man überhaupt welche abgeben muss. Das ist eine. Achso, und nur um das jetzt nochmal zu Ende zu bringen, was ich meinte, weil du die Argumente gebracht hast, um das dann halt weiter zu spinnen, ich brauche nicht, dass mir dann im weiteren Ding, wegen Militarismus oder was auch immer, einer noch begründet, aber das ist eh gut auf lange Sicht gesehen für dich irgendwann.
Ja.
Das muss nie für mich per se gut sein, um zu verstehen, dass eine Sache, die aufs Individuum oder auf eine Gruppe bezogen, ungerecht ist, weil mir kann auch keiner sagen, was ich mit meinem Geschlechtsorgan mache. Weißt du?
Mhm.
So aus dieser Logik heraus. Und das hat einfach, das aus, ich brauche nicht, dass mir einer noch meine Benefits darauf vorzeigt, wenn es eine klare Ungerechtigkeit gibt. Jetzt ist natürlich gerade das Thema, was ich jetzt rausgepackt habe, sowieso ein sehr emotionales, sehr aufgeladenes Thema und nicht so platt, wie ich es jetzt gerade benutzt habe, kann man das jetzt einfach so hinlegen. Ist mir bewusst.
Mhm.
Ja, nur damit ihr das jetzt auch wisst. Ich habe es jetzt nur mal benutzt, um das anzuführen, um darauf einzugehen, ja, damit mir jetzt bitte keinen Strick draus macht. Mir ist schon klar, dass das jetzt sehr leichtfertig dahin gesagt war.
Ich glaube, warum mir das Thema auch so interessiert, ist, weil es in sehr, sehr vielen Belangen in gesellschaftlichen Debatten da ist. Dieses Moralthema oder das moralinsaure Gefühl, nicht nur bei Feminismus oder stellt man sich jetzt auf die Seite von marginalisierten Gruppen oder so. Weil ich gebe dir komplett recht, es sollte reichen, dass wer anderer das kriegt, was er oder eben sie fordert. Und das sollte einfach reichen. Da solltest du nicht nur irgendein Bonusmaterial dazu kriegen oder so. Wenn man jetzt auf das Klimathema zum Beispiel geht und da hat es auch immer so einen moralischen Zugang gegeben. Sagt dir der CO2-Fußabdruck was?
Ja, sicher, ja.
Mir auch, weil wir haben das damals in der Volksschule, haben wir so ein Heft gehabt, wo man dann, habt ihr das auch gehabt,
wir hatten,
so Sticker?
Ja, genau, solche Sachen, so Poster muss man machen, so Vorträge muss man halten und dann so ein, ich weiß nicht, wie ihr das in Österreich nennt, aber so ein Poster, wo man dann Plakat muss.
Ja, und dann so gibt man für jede Woche an, okay, du warst einmal spazieren, einmal Radl fahren, du bist einmal mit dem Bus gefahren, aber leider bist du einmal mit dem Auto irgendwo hingefahren und dann gibt es so einen Sticker dahin und am Ende schaut man, was der CO2-Fußabdruck der Klasse ist oder so.
Ach so, nee, sowas haben wir nicht gemacht, aber sowas in der Art haben wir gemacht, ja.
Ja. Aber was so dahinter steckt, ist irgendwie, dass einerseits kann das total empowernd sein, dass man eben sagt, okay, wir gemeinsam gegen den Klimawandel, wir schließen uns zusammen und entwickeln da so eine kleine Gruppendynamik.
Mhm.
Und es kommt darauf an, was ich mache. Es ist wichtig, ob ich jetzt auf den Flug verzichte oder auf das Auto und lieber mit dem Bus fahre und so.
Okay.
Und das hat ja auch immer diesen moralischen Gedanken dabei
gehabt. Ja, die Verantwortung des Individuums auf die Gruppe.
Genau.
Ja.
Und was du machst, zählt.
Genau,
was
wie beim Wählen. So, das
beim Wählen auch. Genauso.
Wenn du nicht wählen gehst, bist du ein Bastard, so ungefähr.
Genau.
Dann bist du schuld. Wenn Hitler nochmal gewählt wird, dann bist du schuld. Das finde ich zum Beispiel auch ein Ding, also ich verstehe die mathematische Logik dahinter, dass man theoretisch sagt, wenn du nicht wählen gehst, ist es dann mathematisch so, dass du natürlich dann auch die Parteien stärkst, die halt von, ich sag jetzt mal, den nicht bösen Parteien sozusagen, dass die dann sozusagen auch dadurch eben
gestärkt
prozentual gestärkt werden und so weiter.
Ja.
Ich finde dann aber diese moralische Verschiebung, die dann stattfindet, die finde ich eine Frechheit. Weil ich finde, das darauf hinzuweisen und die Kritik daran finde ich absolut legitim. Aber halt genau diese, ich sag mal, diese Einzelverantwortung, dass man das so abwälzt, diese Verantwortung, die finde ich wirklich eine Frechheit. Weil genauso der Einzelne, der jetzt seinen Plastik da jetzt nicht richtig gemacht hat, der ist der große Bastard. Und da reicht dann der Shitstorm wieder aus, oder?
Ja, und wir müssen die Papierstrohhalme nehmen und ExxonMobil und Shell bohrt im Niger-Delta.
Ja, und das sind so Sachen, wo ich, also klar, will man jetzt nicht anfangen, wie so die alten Boomer zu reden und zu sagen, ja genau, das ist das nicht, ich verstehe es nicht, gebraucht den Anspruch, deswegen will ich blau. So, das ist jetzt genau das nicht. Ich finde nur, dass das wieder so ein Indiz dafür ist, dass man sich so ein bisschen in der öffentlichen Kommunikation und auch in der öffentlich-moralischen Kommunikation
im Kreis dreht
und dass man die falschen Schuldigen provoziert, die man ja eigentlich auf die eigene Seite, die man ja eigentlich, gerade die Leute, die sich ja dann vielleicht so ein bisschen hin und her gerissen fühlen, die sollte man ja eigentlich auf die Seite ziehen.
Ja, so. Und ich habe einfach auch an mir selber gemerkt, dass ich mich einerseits richtig schlecht gefühlt habe seit der Volksschule für jedes CO2. Mhm. Das ist so weit gegangen, dass wie wir nach Berlin gefahren sind, wir dann
Alter.
Den Zug fahren haben müssen.
Ja. Aber es war cool. Tatsächlich, dafür bin ich dir rückblickend sehr dankbar.
Wirklich.
Weil diese Vierer-Zugfahrt, die wir in diesem Nachtabfall verbracht haben, die war magisch.
Ja.
Die war wirklich cool. Zu viert Nachtzug nach Berlin war wirklich toll.
Ich finde es natürlich auch toll.
Aber das Einzige, was ich dir bis heute noch nachtrage, wir waren, also Heimatbezirk war es nicht, wir waren dann weiter, wir waren ein bisschen mehr Mitte.
Warschauer Straße.
Warschauer Street da. Und da habe ich halt einen Lieblingsburgerladen. Und ich habe davon monatelang geredet, von diesem Burger. Ich habe gesagt, ey Tobi, wenn du mal in Berlin kommst, ne? Das war noch unsere Anfangszeit, also wir noch frisch verliebt waren, ja? Da war unsere Anfangszeit. Und da habe ich gesagt, du, ich zeig dir mal.
Das war zweites Jahr oder so.
Ja, eben. Und
ja. Gerade die rosarote Brille abgenommen.
Ja, ihr wisst ja, was
ja, eigentlich
sagt.
Mit diesem Burger hast du die rosarote Brille abgenommen.
Der Burger eines Mannes, ja? Das ist das Tor zu seiner Seele, ja?
Ja.
Der Lieblingsburger. Und dann habe ich gesagt, Tobi, dann zeig ich dir mal Lieblingsburger. Ja, joi. So. Und während ich dann hier da für 2,50 Euro im Nachtzug mir den Rücken verkrümmt habe, ja? Und dann dieses trockene Brötchen da hingelegt bekommen habe, ja? Waren wir dann da, endlich. Und dann habe ich gesagt, ja, den Burger musst du dir holen. Und dann hatten sie auf der Karte so neue vegane
Patties. Was nimmt
der Kollege, der vor mir sitzt?
Der White Savior.
Der holt sich das vegane Patty.
Ja, heute kann ich sagen, es tut mir leid.
Und diese Mischung aus.
Es wirkt jetzt so, als würde ich total drauf scheißen, was jetzt so CO2-Fußabdruck ist. Aber ich möchte nur diesen Punkt sagen, es hat diesen Moment gegeben, wo ich mich einfach richtig verarscht gefühlt habe, dass eben genauso wie du sagst,
ja,
diese Verantwortung auf das Individuum abgewälzt wird.
Ja.
Und damit sage ich nicht, das muss alles der Staat lösen oder das muss alles irgendwie für mich gemacht werden. Aber man hat in den 70er Jahren schon gewusst, so was das führen wird,
ja,
wenn wir
ja
weiter so machen. Und dann nicht so tun, als wäre meine Bequemlichkeit jetzt das Böse und die kannst durch mein Radfahren oder so jetzt das Ruder rumreißen. Es wird im Endeffekt eh darauf hinauslaufen. Ich bin im Herzen eh trotzdem immer noch voller Guilt. Weil ich denke mir schon, also ob jetzt die Maria-Hilfer-Straße begrünt ist und man mit dem Rad fährt,
ja,
das macht für die individuell eben einen Unterschied.
Ja, ja, ja. Und das Bewusstsein dafür, das sollte geschult werden. Absolut. Ja. Bewusstsein auf jeden Fall.
Das ist absolut richtig.
Man sollte nicht immer nur fliegen und das fördern, die Maschinerie,
ja,
aus Bequemlichkeit per se. Ja. Ja,
aber eben der Moment zu erkennen, dass man einfach verarscht wird und für nix und wieder nix ein schlechtes Gewissen hat.
Ja, dass die Gewichtung ungleich verteilt ist. Also es ist wirklich unfair ist und auch dumm teilweise.
Ja. So. Und da würde ich auch sagen, warum sind Zugtickets nicht einfach viel, viel günstiger und warum ist der Flugnetz viel, viel teurer? Und dann wird sie die Geschichte einfach von selbst lösen.
Ja, oder warum kann nicht beides bezahlbar sein, aber das eine ist noch bezahlbarer.
Oder es ist beides, ja, genau. Aber das ist eben das, was mich eben so stört, dass es immer, ich muss mich bemühen, um jetzt mit dem Zug zu fahren, die schlechtere Option nehmen oder es irgendwie, es wird eben auf das Individuum abgewälzt. Und deshalb bin ich so sauer über Moral und es geht mir eigentlich gerade auf die Nerven.
Gibt es denn so Sachen, wo du trotzdem, also jetzt erstmal Leute, ne, heute haben wir mal ein bisschen gerantet, muss auch mal sein, deswegen danke für eure Aufmerksamkeit, was das angeht, nichtsdestotrotz, aber gibt es denn noch, um das mal in eine andere Richtung zu drehen, vielleicht ein, zwei Sachen, wo du sagst, da ist Moral, weil Moral ist immer wie so ein Damoklesschwert, was über dir schwebt, habe ich das Gefühl. Moral hat immer ein Gewicht. Es ist nicht so, dass man, kommt mir vor, dass man Moral generell als was benutzt, was so einem aufatmen
empowered
lässt. Ja, deswegen, aber gibt es so Momente, wo du sagst, da ist Moral was Gutes, da ist Moral was leichtfertig positiv dargestelltes?
Also Moral kann schon auch empowering sein, wenn es zum Beispiel um Wahrheit oder die Suche nach Wahrheit geht. Und wenn die Wahrheit auch erschütternd ist, ist danach trotzdem besser, wie nach einem Gewitter.
Ja.
Und das Ideal, das dahinter steht, ist die Wahrheit, ja, beispielsweise. Mhm. Das finde ich schon empowering. Und deshalb habe ich auch zum Beispiel diesen Text mitgebracht, wenn du Lust hast, mit mir den dann später zu lesen, von Heiner Müller, die Horatia. Mhm. Da geht es um einen Typen, der was Gutes und was Schlechtes gemacht hat, der ein Held ist und ein Mörder ist. Mhm. Und am Ende einigt sich diese Gemeinschaft auf eine sehr spannende Sache, dass sie immer beides sagen. Mhm. Und das, dahinter steckt das Ideal der Wahrheit und das ist schon was Empowerndes. Aber ich mag es nicht, wenn Moral benutzt wird, um Leid klar zu halten oder ihr volles Potenzial nicht auszuschöpfen. Du hast das letzte Mal so was von Nietzsche gesagt mit dem Sklavenmoral oder
ja, fast
und Herrenmoral.
Genau, genau.
Kannst du es nochmal sagen, was das Zitat ungefähr war?
Boah, das müsste ich nochmal raussuchen. Ja, such's mal nochmal raus, weil ich wollte das am Ende nochmal kurz mit dir besprechen, indem ich dann die Definition davon nochmal vorlese. Weil ich habe es jetzt nicht, also ich will es nicht falsch wiedergeben, dafür ist es dann doch ein bisschen zu.
Nietzsches Sklavenmoral bezeichnet eine Moral der Schwachen, die aus Neid und Rachegefühl gegen die Starken entsteht. Sie kehrt Werte um, Stärke wird als böse, Schwäche als gut definiert. Eigenschaften wie Demut, Mitleid und Gehorsam werden verherrlicht, während Macht und Lebensbejahung verurteilt werden. Wild.
Ja, aber da steht auch dieser Ursprung, entsteht aus Ohnmacht und Unterdrückung. Die Schwachen können sich physisch nicht wehren, daher nutzen sie Moral als Waffe. Und das ist ja auch ein bisschen, ja, das ist ja auch total nachvollziehbar, finde ich. Du musst ja, wenn du musst dich ja irgendwie wehren.
Es erinnert mich auch total an die kirchliche Moral.
Ja.
Dass man sich schlecht fühlen muss, dass man, wenn man Ungerechtigkeit erfährt, sollte man die zweite hinhalten, die zweite Wange. Mhm. Und eigentlich führt das alles dazu, dass man nie gegen den Status quo aufbegehrt und dass man die Moral, die man empfindet, einer Forderung oder einer Handlung zuführt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass man was dagegen macht, dass man aufbegehrt, Revolution anzettelt, sondern dass man sie eher damit
Nee, das finde ich nicht. Ich finde schon, dass es auch darum geht, dass das, also, weil da steht ja auch bewusst als Waffe benutzt. Das heißt, klar, das ist im ersten Schritt nicht, aber dass man überhaupt das erkennt und anerkennt, dass diese, dass es diese Ungleichheit gibt, erzählt mir das ja auch. Und wenn das auch so ein Rachegefühl auslöst, Rache sagt für mich schon, das ist eins vor, ich lege jetzt los, um mich zu rächen. Also dementsprechend, ich sehe den Unterschied zwischen der einen Gruppe zu meiner Gruppe und ich möchte das ändern und diese Attribute, die mir da vorgelebt werden, die halte ich dir vor. Mhm. Und da ist ja auch dann was dran, weil deine Lebensbejahung, die basiert auf meinem Rücken und deine Stärke, unterstütze ich.
Okay, interessant, weil ich meine, wir haben uns jetzt nicht so eingängig mit dem Zitat beschäftigt, aber dass die Werte umgekehrt werden, steht da auch, dass Stärke böse ist und Schwäche gut ist und im Gegensatz dazu die Herrenmoral, die Stärke, Stolz und Lebensbejahung in den Vordergrund kehrt.
Ja, ich glaube, wir müssen uns da nochmal ein bisschen konkreter einlesen, ja, weil es ist schon ein bisschen komplexer, aber wie bist du nochmal darauf gekommen?
Wegen dem Ding, dass Moral oft als was benutzt wird, was uns eigentlich Klarheit. Du sollst es nicht machen, Rico.
Ah, ja.
Nicht da jetzt irgendwas, das Wasser verbritscheln, den Tee ausschütten oder nicht aufbegehren, nicht dem Lehrer irgendwie sagen, dass das nicht geht oder dem Chef oder beim Gehaltsgespräch auch nicht ridiculous Summe verlangen, ja, weil dann wärst du der Böse oder ja, dann wärst du vielleicht gierig.
Ja, und was Moral ist, entscheidet immer die Gruppe. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, die Moral in dem einen Land ist eine andere Moral in einem anderen Land. Oder je nachdem, ich sag mal so, in einem Krieg, finde ich, hast du immer so die deutlichste Auskerbung, wie Moral stattfindet. Weil du hast ja nie, in der Regel, klar gibt es immer so Leute, die so ausbrechen, aber beispielsweise, wenn man jetzt so sich Russland anschaut oder sowas, dann ist es ja nicht so, dass das gesamte Land jetzt aufbegehrt und sagt, das ist moralisch verwerflich, sondern das Land funktioniert ja auch deswegen so weiter, weil es eine bestimmte Gruppe gibt oder einen gesellschaftlichen Konsens, der ja von oben kommt, dass das hier moralisch nicht verwerflich ist. Mhm. So dass das jetzt eigentlich das moralisch Richtige ist. Umgekehrt das Gleiche hast du ja in dem Sinne auch in den anderen Ländern, die jetzt zum Beispiel dem Kontra gegenüberstehen. Und das hast du ja in jedem Konflikt, das mag jetzt banal klingen, aber das hast du ja, dann kannst du ja von oben nach unten aufbauen. Und allein die Sachen, die du jetzt genannt hast, diese Etikette und Benimmregeln und so weiter, die sind ja auch nichts anderes als Sachen, die dir von oben ein bisschen indoktriniert werden.
Ja.
Und ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war, aber irgendwann hatte ich mal so ein Video gesehen, wo es darum geht, dass zum Beispiel Knigge, und ich bin ja, also ich fand Knigge immer spannend und zum Beispiel auch so, ich sag mal, mit geschlossenem Mund essen und nicht schmatzen und Gabel dahin, die Stars, Ananas und so, wie man das dann halt gescheit alles macht und so.
Ja.
Hab ich immer bis vor kurzem noch als so ein bisschen so ein Status Quo gesehen, dass das wirklich auch mit Höflichkeit zu tun hat.
Mhm.
Aber eigentlich hat es was mit einer Etikette zu tun, die mit einem Klassenunterschied zeigt.
Ja.
Und das muss man auch nochmal genauer recherchieren, damit ich jetzt nichts Falsches sage, aber ich hatte mir da sowas angeschaut und da hat das nochmal so darauf hingewiesen, dass manche Dinge eher eben das Proletariat abgrenzen soll durch diese Etikette, durch diese Verhaltensweisen. Ganz konkret, wie kleine Zeremonien zu der Obrigkeit. Darum ging es viel eher. Und da, und das ist auch das Ding, und die nicht Obrigkeit, das Proletariat, also die weniger wertigen Menschen, schauen sich das natürlich ab von diesen Vorbildern, von den besser Betuchteren etc. pp.
Ja.
Und dadurch entsteht dann diese Moral, weil die Menschen, die mehr wert sind, erklären, also alles in Anführungsstrichen, ne, ist schon klar. Ja,
die setzen immer die Regeln.
Die setzen die Regeln, die setzen die Moral und danach leben wir dann. Mhm. Und dann hast du dann auch diese Dinge, wo du dir heute an den Kopf fässt, um jetzt mal einen Riesenbogen zu spannen, warum dann halt, keine Ahnung, so ein Präsident der Vereinigten Staaten so viel Scheiße redet und so offensichtlich arge Dinge von sich gibt, wo du sagst, das ist so unmoralisch, so unfassbar unmoralisch.
Nicht nur Dinge sagt, sondern auch macht.
Und macht.
Und diese ganze elitäre Klasse, die herrschende Klasse, wie in den Epstein-Files dann
ja
bewiesen ist oder erwiesen ist.
Ja, und da lernt und sieht man das wieder, wer gibt denn Moral vor?
Ja.
So. Und dann auf einmal ändert sich die Moral dann wieder.
Und es wird zu einem hohlen Begriff und muss wieder
definiert werden und definiert wieder, man muss sich wieder neu darauf einigen.
Ja, ich finde das richtig, was du sagst, dass das so ein ongoing gesellschaftlicher Prozess ist. Und ich fühle irgendwie gerade, dass in unserer Gesellschaft der Begriff hohl geworden ist, dass unsere Erzählung am Ende ist, das Ideal, das wir uns gesucht haben, aligned einfach nimmer mit dem, was wir machen und was wir jeden Tag abliefern.
Ich muss auch dran denken, ich habe letztens so Videos gesehen, ich weiß nicht, wie der heißt, aber da ist so einer mit einer Brille, der ist ungefähr in unserem Alter, der geht immer in Talkshows und
debattiert. Ole Nymen.
Ja,
ja.
Diese Überwehrpflicht.
Mhm.
Der ist immer so einer gegen alle, so vom Gefühl her. Mhm. Der war auch bei Lanz und so weiter.
Mhm.
Ich bin jetzt nicht per se komplett auf seiner Seite, aber ich finde die Punkte, die er immer bringt.
Ja.
Ich sehe
irgendwas ist da.
Erstens ist da was und zweitens finde ich aber nie, dass einer das wirklich auf die Kette gekriegt hat oder eine oder wer auch immer, dem mal Gegenargumente zu bringen. Mhm. Weil die Argumente, die kommen, sind immer moralischer Natur von so einem, ja, was ist denn, würdest du nicht alle im Stich lassen?
Genau.
Bitch, wie bitte? Dann, und würdest du dann, aber du könntest ja anders helfen. Du könntest ja dann andere Aufgaben machen, du musst ja dann die Waffe nicht haben.
Ja, genau. Oder, du kannst ja Kartoffel schälen an der Front.
So, solche Sachen. Mhm. Und dann denke ich mir halt auch immer wieder, sag mal, wo
lässt mich der Staat nicht im Stich, wenn ich Mindestsicherung habe, wenn ich...
Alter, am Ende des Tages sagst du dann eigentlich, machst du gerade eine absolute emotionale Erpressung, sondergleichen. Also man wird erpresst, indem man sagt, ja, du musst doch deine Familie beschützen und das Land hat dir doch so viel gegeben. Und dann sollst du hergehen und das als valides Argument benutzen, wenn dir jemand sagt, und sein Argument ist ja meistens, diese Art von Wehrpflicht etc. ist ja nur ein Augenschein. Dann, wenn es weit kommt, ziehen sie dich ein und wenn du es nicht machst, kommst du in den Knast.
Ja.
So, weißt du?
So wie es auch in Russland oder in der Ukraine, werden die von der Straße genommen, die Jungen. Die werden immer jünger und immer älter.
Ja, und wenn ich hergehen würde und sagen würde, ich will keinen Krieg und dies, das und gibt das Land halt ab und dann ist die Kosten-Nutzen-Rechnung und das ist halt zum Beispiel auch so ein Punkt.
Dann wirst du erstmal sozial geschämt als Deserteur und zuletzt kommst dann vielleicht in den Knast.
Genau, und das einzig moralisch Richtige ist, wenn der Bundeskanzler sagt, jo, wir brauchen jetzt wieder einen Krieg, aber das ist nicht unsere Schuld, weil wir sind ja nie schuld daran. Das ist ja ganz wichtig.
Was eben wir die anderen auch sagen von sich.
Aber das Beste, was du machen kannst, ist, um deine Familie zu beschützen, du gehst jetzt da schön an die Front eine Kartoffel schälen oder wenn du Glück hast, wirst du von der Drohne zerfetzt oder halt auch nicht oder mal kicken. Dann hast du alles richtig gemacht, dann ist alles gut.
Und dann denk ich mir, aber wir reden nie drüber, dass die Politikerklasse verkackt hat, wenn es zu seinem Krieg kommt oder dass das verwerflich ist, dass sie uns da gerade reinpushen.
Ja, in dem Moment, weil dann kommt ja wieder das nächste Argument, naja, das sind ja die anderen Bösen, die kommen ja jetzt.
Und das finde ich ja so schlimm bei diesen Videos jetzt gerade, fühlst du dich sicher in Deutschland, fühlst du dich sicher in Österreich und dann kommt so, ja, denn ich weiß, wer mich beschützt.
Ja, also, genau.
Kennst du diese Pistorius-Werbung
ja,
und so?
Ja, genau.
Also halt Bundeswehrwerbungen.
Das heißt ja jetzt nicht, dass, und dass ich das außer, also irgendwie nicht sehe, dass man in der Welt, in der man hier lebt, vor allem in der westlichen, dass du ein Militär brauchst, weil einfach zu viele Leute rumrennen, die von ihrer Macht, die sie haben, Gebrauch machen wollen, die erhalten wollen und vielleicht auch ausweiten wollen, theoretisch, wenn sie können, auf die eine oder andere Art und Weise. Das heißt, es ist mir auch bewusst, dass ich so naiv nicht bin. Und ich verstehe auch, wenn man sich immer wieder duckt und immer wieder versklaven oder lassen würde, dann ist das so. Dann würden das Menschen auch machen. Beispielsweise allein in der osteuropäischen Geschichte, da war das genau das, dass die eigenen slawischen Brüdern und Schwestern etc. versklavt wurden von anderen, in dem Fall, ja, was jetzt Russland ist, auch primär russischen Zaren etc. Ja? Also das war ja auch eine große Geschichte und in der ukrainischen Historie.
Ja.
Aber es ist ein eigener Punkt. Egal, das ist auf jeden Fall, man merkt einfach, dass ich glaube ich, wir uns viel mit Beispielen um eine Sache halt drehen, dass wir jetzt vielleicht jetzt nicht so viele crazy Points bringen, aber das ist schon eine ziemliche Anmaßung gibt, meiner Meinung nach, wie Moral verwendet wird.
Ja.
So. Weil na klar möchte ich dann auch meine Family beschützen. Und na klar, wenn es hart auf hart kommt, möchte man jetzt auch nicht die im Stich lassen oder würde man die jetzt auch nicht, würde ich meine Family nie auf die eine Art und Weise im Stich lassen. Aber was im Stich lassen bedeutet, definiere immer noch ich.
Ja.
Und das sagt mir nicht irgendein Onkel, der keine Scheißwaffe in die Hand nimmt, der sich mit seinen Kindern verpisst, verstehst du? Der dann irgendwo in einem Bunker sitzt oder sich beschützen lässt von zig Leuten, der allerletzte ist, der dann stirbt, weißt du? Von dem lasse ich mir bestimmt nicht und von seinen Lakaien sagen, was Moral bedeutet und was im Stich lassen bedeutet. Also das finde ich ist die Frechheit. Nicht der Punkt, ob man Wehrpflicht braucht oder nicht braucht und wie man ein Land verteidigt und wie gefährlich ist ein anderes Land gegebenenfalls. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist die, wie benutze ich Moral? Und das ist so ein Ding, wo ich mir jedes Mal sowieso einen Hals kriege.
Und es sind so fadenscheinige Argumente, ob es jetzt der CO2-Fußabdruck ist, der letztlich, was ja dann später rausgekommen ist, eine Erfindung der Erdölindustrie war, um eben von der eigenen Verantwortung abzulenken. Oder ob es eben das ist, dass ein Staat, ein Kanzler seine Bevölkerung in den Krieg führen will und von seiner Verantwortung als Politiker ablenkt.
Ja, weil das ist dann immer, wir sind dann immer so, dann sind wir auf einmal im Hier und Jetzt. Dann sagen wir, naja, das ist jetzt unumgänglich. Ja, jetzt ist unumgänglich, da hast du recht. Aber so die Politik der letzten 15, 20 Jahre, was ist denn damit? Wo sind denn die ganzen PolitikerInnen, die an der Macht waren in der Zeit, die das alles irgendwie dahin geführt haben und so weiter? Naja, du hast ja gewählt. Ihr habt ja dann auch, das ist ja dann auch das Punkt der Demokratie, so ist das dann auch in dem Moment. Und ich denke mir dann, das sind so Argumente, sorry, jetzt, ich weiß, das klingt jetzt auch relativ oberflächlich, wie ich da jetzt rangehe, aber ich folge da jetzt auch ein bisschen so einem Gefühl der Ungerechtigkeit, wie Moral verwendet wird, weil es auf den Einzelmenschen, der ja dann in die Pflicht genommen wird, einfach nicht zutrifft. Das ist einfach
Maß. Und das trifft auf die meisten nicht zu. Das Ding ist ja auch, ich habe nichts gegen eine arbeitende Person in Russland. Oder eine ukrainische Person wird auch relativ wenig haben gegen eine arbeitende Person in Russland.
Ja, das Ding ist, also es kommt drauf an. Ich finde, das ist ja der nächste Punkt. Man merkt ja, wenn wir jetzt hier so drüber reden, ist ja eine Sache. Aber es ist ja schon auch so ein Punkt, wie heißt der nochmal? Ole
Nymoyen.
Okay. Der ist ja dann immer auf verlorenem Posten so ein bisschen. Er ist ja auch dann eigentlich immer so gefühlt der Einzige.
Und da bist du der Buhmann, der vielleicht da die verweichlichte Generation darstellt.
Ja, und das ist eine Frechheit. Der wird dann auch immer irgendwie dadurch, dass er auch immer nur auf Verständnislosigkeit trifft, immer so auch als der dargestellt, ja, der wird die im Stich lassen, der wird einfach aufgeben.
Na gut, aber wie stellst du dir das vor, Ole, wenn das alle so machen?
Ja. Das ist das Ding, ne?
Dann ist wieder Kant.
Aber dann, das ist so das Ding, wenn wir das jetzt mal weiterdenken, weil wir haben, das sind ja alles Richtlinien, die nur deswegen eine Logik ergeben, weil es schon immer so war. Wenn ich es mir aussuchen kann, dann drehe ich es mir hin, wie ich will. Und es ist genau das, was sie gemacht haben. Die drehen sich das so hin, wie sie es brauchen, damit es passt, argumentativ. So. Und dann denke ich mir, dann lass mich doch so drehen, wie ich will. So. Also, ja, sorry, also
ja, na, sehr
mich
gut.
Fuckt das extrem ab.
Na, finde ich so. Absolut richtig. Das ist auch das, was mich eben so abfuckt. Dieser moralische, der Werteverfall und das, dass wir immer darauf gepolt sind, uns zu bemühen und das Richtige zu tun und zu sagen und ja nicht aufzumucken. Wobei aber diese vermeintlichen Vorbilder oder die Knigge festlegen,
ja,
auf ganzer Linie verkacken. Und uns mit ziehen. Wann ist der Moment, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht? Wann ist denn der Moment, wo wir jetzt immer so fantasieren und in irgendwelchen Filmen uns überlegen, wie wäre das gewesen, wann das geklappt hätte damals?
Was ist der Moment? Das ist die Frage. Ist der immer nur, wenn so eine bestimmte Obrigkeit in dem Land, wo man lebt, sagt, das sind jetzt die Bösen, jetzt ist der Moment, Leute, jetzt müsst ihr ran.
Ja.
Oder kann ich noch entscheiden, wann dieser Moment ist?
Ja.
Oder was dieser Moment
ja, genau.
ist? Kann ich entscheiden, dass das, was du da gerade laberst, echt ein Problem ist und dass mir das lieber ist, lieber rette ich 1 Million Leute, als 1 Million Menschen zu opfern, nur um ein bisschen Land zu behalten. Ist das jetzt feige? Oder ist das jetzt eher so, weil mir mein Land wichtig ist und die Bürger dieses Landes und Bürgerinnen und mir ist wichtiger, dass wir jetzt zum Beispiel auf Brandenburg verzichten würden, theoretisch, ich mache jetzt nur mal so ein theoretisch, als dass wir auf die brandenburgischen BürgerInnen verzichten würden. Ja. Ist das jetzt schlimm, dass ich das jetzt so sehe? Also, oder, nee, das geht nicht, das ist Quatsch.
Nein, da bist du sofort naiv hast das Spiel nicht verstanden.
Nee, aber, dass ich 1 gegen 1 eine Drohne gewinnen würde, das ist natürlich nicht naiv. Das schaffe ich, so. Gib mir einen PlayStation-Controller, dann steuere ich so ein Anti-Drohnen-Ding. Kriegen wir schon hin. So, weißt du, was ist naiv und was ist nicht naiv? Das,
ja.
Also, ich finde in irgendeiner Form, auf irgendeiner Seite, diese Argumentationsseiten, leichtfertig irgendwas zu argumentieren und mit einer moralischen Keule zu kommen, ist einfach eine absolute Frechheit. Das ist absolute Frechheit, weil das ist überhaupt nicht so einfach. Und es ist tatsächlich so weit gekommen, dass es eben pragmatischer wäre zu sagen, I'm gone, ich verpiss mich mit meinen Leuten, als zu sagen, wir sind jetzt hier ein Team, der FC Germany oder Austria und wir packen das Ding schon. Das ist doch so, weißt du, was ich meine? Das, so weit sind wir gekommen, dass das eine definitiv naiver ist als das andere, wenn wir über sowas reden. Und was ist dann moralischer, wenn ich sagen kann, wenn ich mich verziehe mit meiner kleinen Tochter, um ihren Arsch zu retten, weil das schaffe ich gerade noch so. Oder ich sag, nee, ich bleib jetzt hier, I take one for the team und auch mit der Gefahr, dass mein Töchterchen hier drauf geht und oder was auch immer.
Mhm.
Ja. So, was ist moralisch verwerflich in dem Sinne?
Mhm.
So. Für wen oder was habe ich eine Verantwortung? Und dann sind wir wieder, wenn wir das alles zurückspielen, dann sind wir wirklich beim Privileg. Das ist das Ding. Man lebt hier im Mitteleuropa, in einem kolonialistischen Land, das ein Reichtümer darauf aufgebaut hat, auf dem Leid von anderen Leuten. Aufgrund von Eroberungen etc. pp.
Auch natürlich fleißige Leute. Stuttgart, jetzt bitte.
Ja, Stuttgart, bitte, ihr habt uns aufgebaut. Und jetzt ist das Ding, ich selbst habe jetzt niemanden in dem Sinne was weggenommen, aber auf dem, was in der Vergangenheit Leuten auch weggenommen wurde, dadurch darauf basiert das Land, auf dem lebe ich auch und da habe ich auch meine Privilegien. Das ist ein Fakt. Und das Land soll ich jetzt verteidigen für irgendwer anderen, der genau das Gleiche machen möchte, was meine Vorfahren gemacht haben, damit ich hier leben kann. Das ist das, worum es jetzt geht?
Ja, never ending story.
Ja, so.
Enrico, ich danke dir, dass du dich so eingelassen hast auf mein wirres Gerede über Moral anfänglich. Wir sind jetzt schon fast am Ende von unserem Gespräch.
Krass.
Ich frage dich jetzt noch, würdest du die Horatio noch gern lesen?
Ja, sicher, komm, wir hauen das jetzt noch raus, weil wir haben so viel, also man muss jetzt auch dazu sagen, so viel Selbstreflexion muss ich jetzt auch noch bieten.
Ja.
Ich habe jetzt sehr viel emotional-mäßig geredet. Ich komme gerade von einer Vorstellung, wo.
Rico ist nur in seiner Hybris.
Ich bin auch in meiner Hybris und ich glaube. Für mich ist einfach ein großes Thema, wenn so Machtpositionen über andere entscheiden wollen. Und wenn sie das Volk und die Gruppe instrumentalisieren für Politik und Politikkämpfe. Und wenn sie das eigene Versagen, ich sag mal, darüber hinweg tuschen wollen mit so moralischen Fragen. Und das ist so, das trifft bei mir einen Nerv sondergleichen, weil es immer die Falschen trifft. Immer. Und dann Leuten das Recht abzusprechen. Und dem mit einer moralischen Keule zu kommen, wenn sie sagen, ich möchte da ungern mitspielen.
Ja.
So, ich habe jetzt hier auch Privileg genossen, das mag schon sein, aber nichtsdestotrotz muss ich das jetzt nicht erhalten. Die sind dann die Bösen. Und das löst in mir halt emotional was aus und deswegen bin ich da ziemlich empfindlich.
Ja, verstehe ich gut. Mir löst es auch aus.
Aber wisst nur, mir ist total bewusst, dass jetzt meine Argumente jetzt nicht in der Lanz-Talkshow bestehen würden.
Wir kommen da schon noch hin.
Ja.
Wir üben ja jede Woche.
Ja, und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie per se Leute, die sagen, die sind jetzt für eine Wehrpflicht oder Leute, die sagen, die sind für was anderes, als was ich denke, dass die jetzt alle doof sind und alle schlecht sind oder das meine ich damit auf gar keinen Fall. Ich glaube, in mir löst nur dieses Gefühl, dass ein Konsens existiert, wie mit Moral umgegangen werden darf, ein extremes Gefühl von Ungerechtigkeit aus und dem wollte ich jetzt gerade ein bisschen Luft machen, damit ihr das auch besser einordnen könnt, weil ich finde, ganz oft sieht man ja im Internet immer solche, wie ich jetzt gerade auch ein bisschen gemacht habe, dahingekotzte Meinungen und die stehen dann so da und ich möchte das nicht. Ich würde nochmal darauf plädieren, belest euch, bildet euch eine eigene Meinung. Bildet euch nicht nur ein Gefühl von dem, was irgendein random Möchtegern-Actor in einem Podcast sagt. Aber hört doch auf euer Gefühl und bildet euch mehr als vielleicht nur eine Meinung oder sucht euch mehr Aspekte, um eine Meinung zu bilden.
Wir versuchen das auch. Und der erste Schritt, um uns diese Meinung zu bilden, ist ein Text von Heiner Müller, großer, toller Autor, deutscher Autor. Der Horatia. Darf man sie mal abwechseln?
Ja, immer bis zu einem Punkt.
Ja, passt. Es sind nämlich in dem Text sehr wenige Punkte.
Ja, ich fange mal an.
Gut.
Zwischen der Stadt Rom und der Stadt Alba war ein Streit um Herrschaft.
Gegen die Streitenden standen in Waffen die Etrusker, mächtig.
Ihren Streit auszumachen vor dem erwartenden Angriff, stellten sich gegeneinander in Schlachtordnung, die gemeinsam bedrohten.
Die Heerführer traten jeder vor sein Heer und sagten einer dem anderen,
»Weil die Schlacht schwächt Sieger und Besiegte, lasst uns das loswerfen, damit ein Mann kämpfe für unsere Stadt, gegen einen Mann kämpfend für eure Stadt, aufsparend die anderen für den gemeinsamen Feind«, und die Heere schlugen die Schwerter gegen die Schilde zum Zeichen der Zustimmung und die Lose wurden geworfen.
Die Lose bestimmten zu kämpfen für Rom einen Horatia, für Alba einen Curiatia.
Der Curiatia war verlobt der Schwester des Horatias und der Horatia und der Curiatia wurden gefragt, jeder von seinem Heer,
er ist... Du bist verlobt deiner, seiner Schwester.
Soll das losgeworfen werden noch einmal?
Und der Horatia und der Curiatia sagten,
nein.
Und sie kämpften zwischen den Schlachtreihen. Und der Horatia verwundete den Curiatia. Und der Curiatia sagte mit schwindender Stimme,
schone den Besiegten. Ich bin deiner Schwester verlobt.
Und der Horatia schrie,
meine Braut heißt Rom. Und der Horatia stieß dem Curiatia sein Schwert in den Hals, dass das Blut auf die Erde fiel.
Als nach Rom heimkehrte der Horatia auf den Schilden der unverwundeten Mannschaft, über die Schulter geworfen das Schlachtkleid des Curiatias, den er getötet hatte, am Gürtel das Beuteschwert, in Händen das blutgeeigne, kam ihm entgegen am östlichen Stadttor mit schnellem Schritt seine Schwester und hinter ihr sein alter Vater, langsam. Und der Sieger sprang von den Schilden, im Jubel des Volkes entgegenzunehmen, die Umarmung der Schwester.
Aber die Schwester erkannte das blutige Schlachtkleid, Werk ihrer Hände, und schrie und löste ihr Haar auf.
Und der Horatia schalt die trauernde Schwester.
Was schreist du und lösest dein Haar auf?
Rom hat gesiegt.
Vor dir steht der Sieger.
Und die Schwester küsste das blutige Schlachtkleid und schrie,
Rom, gib mir wieder, was in diesem Kleid war.
Und der Horatia, im Arm noch den Schwertschwung, mit dem er getötet hatte, den Curiatia, um den seine Schwester weinte jetzt, stieß das Schwert, auf dem das Blut des Beweinten noch nicht getrocknet war, in die Brust der Weinenden, dass das Blut auf die Erde fiel.
Er sagte,
geh zu ihm, den du mehr liebst als Rom.
Das jeder Römerin, die den Feind betrauert.
Und er zeigte das zweimal blutige Schwert allen Römern, und der Jubel verstummte.
Nur aus den hinteren Reihen der zuschauenden Menge hörte man noch Heil rufen.
Dort war noch nicht bemerkt worden das Schreckliche.
Als im Schweigen des Volks der Vater angekommen war bei seinen Kindern, hatte er nur noch ein Kind.
Er sagte,
du hast deine Schwester getötet.
Und der Horatia verbarg das zweimal blutige Schwert nicht, und der Vater des Horatias sah das zweimal blutige Schwert an und sagte,
du hast gesiegt.
Rom herrscht über Alba.
Er beweinte die Tochter, verdeckten Gesichts breitete auf ihre Wunde das Schlachtkleid, Werk ihrer Hände, blutig vom gleichen Schwert und umarmte den Sieger.
Zu den Horatiern jetzt traten die Liktoren, trennten mit Rutenbündel und Beil die Umarmung, nahmen das Beuteschwert vom Gürtel dem Sieger und dem Mörder aus der Hand das zweifach blutgeeigne.
Und von den Römern einer rief:
Er hat gesiegt! Rom herrscht über Alba!
Und von den Römern ein anderer entgegnete:
Er hat seine Schwester getötet!
Und die Römer riefen gegeneinander:
Ehrt den Sieger!
Richtet den Mörder!
Und Römer nahmen das Schwert gegen Römer im Streit, ob als Sieger geehrt werden sollte oder gerichtet werden als Mörder der Horatier.
Die Liktoren trennten die Streitenden mit Rutenbündel und Beil und beriefen das Volk in die Versammlung. Und das Volk bestimmte aus seiner Mitte zwei Recht zu sprechen über den Horatier und gab dem einen in die Hand den Lorbeer für den Sieger und dem anderen das Richtbeil, dem Mörder bestimmt, und der Horatier stand zwischen Lorbeer und Beil.
Aber sein Vater stellte sich zu ihm, der Erste im Verlust, und sagte:
Schändliches Schauspiel, das der Albaner selbst nicht ansähe ohne Scham.
Gegen die Stadt stehen die Etrusker, und Rom zerbricht sein bestes Schwert.
Um eine sorgt ihr.
Sorgt um Rom.
Und von den Römern einer entgegnete ihm: Rom hat viele Schwerter.
Kein Römer ist weniger als Rom, oder Rom ist nicht.
Und von den Römern ein anderer sagte und zeigte mit Fingern die Richtung des Feinds:
Zweifach mächtig ist der Etrusker, wenn entzweit ist Rom durch verschiedene Meinung in unzeitgem Gericht.
Und der Erste begründete so seine Meinung:
Ungesprochenes Gespräch beschwert den Schwertarm.
Verhehlter Zwiespalt macht die Schlachtreihe schütter.
Und die Liktoren trennten zum zweiten Mal die Umarmung der Horatier, und die Römer bewaffneten sich, jeder mit seinem Schwert.
Der den Lorbeer hielt und der das Beil hielt, jeder mit seinem Schwert, so dass die Linke jetzt den Lorbeer oder das Beil hielt und das Schwert die Rechte.
Die Liktoren selbst legten aus der Hand einen Blick lang die Insignien ihres Amts und steckten in den Gürtel jeder sein Schwert und nahmen in die Hand wieder Rutenbündel und Beil. Und der Horatier bückte sich nach seinem Schwert, dem Blutgen, das im Staub lag.
Aber die Liktoren verwehrten es ihm mit Rutenbündel und Beil.
Und der Vater des Horatiers nahm sein Schwert auch und ging aufzuheben mit der Linken das Blutge des Siegers, der ein Mörder war, und die Liktoren verwehrten es ihm auch. Und die Wachen wurden verstärkt an den vier Toren, und das Gericht wurde fortgesetzt, in Erwartung des Feinds.
Und der Lorbeerträger sagte:
Sein Verdienst löscht seine Schuld. Und der Beilträger sagte:
Seine Schuld löscht sein Verdienst. Und der Lorbeerträger fragte:
Soll der Sieger gerichtet werden?
Und der Beilträger fragte:
Soll der Mörder geehrt werden?
Und der Lorbeerträger sagte:
Wenn der Mörder gerichtet wird, wird der Sieger gerichtet. Und der Beilträger sagte:
Wenn der Sieger geehrt wird, wird der Mörder geehrt.
Und das Volk blickte auf den unteilbaren einen Täter der verschiedenen Taten und schwieg.
Und der Lorbeerträger und der Beilträger fragten:
Wenn das eine nicht getan werden kann, ohne das andere, das es ungetan macht, weil der Sieger Mörder und der Mörder Sieger sind, ein Mann, unteilbar, sollen wir also von beidem keines tun? So dass da ein Siegmord ist, aber kein Siegermörder, sondern der Siegermörder heißt niemand?
Und das Volk antwortete mit einer Stimme.
Aber der Vater des Horatiers schwieg.
Da ist der Sieger. Sein Name Horatius.
Da ist der Mörder. Sein Name Horatius.
Viele Männer sind in einem Mann.
Einer hat gesiegt für Rom im Schwertkampf.
Ein anderer hat seine Schwester getötet, ohne Notwendigkeit. Dem Sieger den Lorbeer.
Dem Mörder das Beil.
Und der Horatier wurde gekrönt mit dem Lorbeer.
Und der Lorbeerträger hielt sein Schwert hoch mit gestrecktem Arm und ehrte den Sieger. Und die Liktoren legten aus der Hand Rutenbündel und Beil und hoben das Schwert auf, das zweimal blutge mit verschiedenem Blut, das im Staub lag, und reichten es dem Sieger. Und der Horatier mit gekrönter Schläfe hielt sein Schwert hoch, so daß für alle sichtbar war, dass zweimal blutge mit verschiedenem Blut, und der Beilträger legte das Beil aus der Hand, und die Römer alle hielten jeder sein Schwert hoch, drei Herzschläge lang, mit gestrecktem Arm, und ehrten den Sieger.
Und die Liktoren steckten ihre Schwerter in den Gürtel wieder, nahmen das Schwert des Siegers aus der Hand, dem Mörder, und warfen es in den vorigen Staub. Und der Beilträger riss dem Mörder von der Schläfe den Lorbeer, mit dem der Sieger gekrönt worden war, und gab ihn wieder in die Hand dem Lorbeerträger, und warf dem Horatier über den Kopf das Tuch in der Farbe der Nacht, in die zu gehen er verurteilt war, weil er einen Menschen getötet hatte, ohne Notwendigkeit. Und die Römer alle steckten jeder sein Schwert in die Scheide, so daß die Schneiden alle bedeckt waren, damit nicht teilhatten die Waffen, mit denen der Sieger geehrt worden war, an der Richtung des Mörders.
Aber die Wachen an den vier Toren in Erwartung des Feinds bedeckten ihre Schwerter nicht. Und die Schneiden der Beile blieben unbedeckt, und das Schwert des Siegers, das im Staub lag, blutig.
Und der Vater des Horatiers sagte:
Dieser ist mein letztes.
Tötet mich für ihn.
Und das Volk antwortete mit einer Stimme:
Kein Mann ist ein anderer Mann. Und der Horatier wurde gerichtet mit dem Beil, dass das Blut auf die Erde fiel, und der Lorbeerträger in der Hand wieder den Lorbeer des Siegers, zerrauft jetzt, weil von der Schläfe gerissen dem Mörder, fragte das Volk:
Was soll geschehen mit dem Leichnam des Siegers?
Und das Volk antwortete mit einer Stimme:
Der Leichnam des Siegers soll aufgebahrt werden, auf den Schilden der Mannschaft, heil durch sein Schwert.
Und sie fügten zusammen ungefähr, das natürlich nicht mehr vereinbare, den Kopf des Mörders und den Leib des Mörders getrennt voneinander mit dem Richtbeil blutig aus eigenem Beide zum Leichnam des Siegers auf den Schilden der Mannschaft, heil durch sein Schwert, nicht achtend sein Blut, das über die Schilde floss, nicht achtend sein Blut auf den Händen, und drückten ihm auf die Schläfe den zerrauften Lorbeer und steckten in die Hand mit den gekrümmten Fingern vom letzten Krampf sein staubig blutiges Schwert ihm und kreuzten über ihm die nackten Schwerter andeutend, dass nichts versehren solle den Leichnam des Horatias, der gesiegt hatte für Rom. Nicht Regen, noch Zeit, nicht Schnee, noch Vergessen, und betrauerten ihn mit verdecktem Gesicht.
Aber die Wachen an den vier Toren, in Erwartung des Feinds, verdeckten ihre Gesichter nicht.
Und der Beilträger, in Händen wieder das Richtbeil, auf dem das Blut des Siegers noch nicht getrocknet war, fragte das Volk:
Was soll geschehen mit dem Leichnam des Mörders?
Und das Volk antwortete mit einer Stimme.
Aber der letzte Horatier schwieg:
Der Leichnam des Mörders soll vor die Hunde geworfen werden, damit sie ihn zerreißen, also dass nichts bleibt von ihm, der einen Menschen getötet hat, ohne Notwendigkeit.
Und der letzte Horatier, im Gesicht zweifach die Tränenspur, sagte:
Der Sieger ist tot, der nicht zu Vergessende, solange Rom über Alba herrschen wird.
Vergesst den Mörder, wie ich ihn vergessen habe, der Erste im Verlust.
Und von den Römern einer antwortete ihm:
Länger als Rom über Alba herrschen wird, wird nicht zu vergessen sein Rom und das Beispiel, das es gegeben hat oder nicht gegeben, abwägend mit der Waage des Händlers gegeneinander oder reinlich scheidend Schuld und Verdienst des unteilbaren Täters verschiedener Taten, fürchtend die unreine Wahrheit oder nicht fürchtend, und das halbe Beispiel ist kein Beispiel, was nicht getan wird, ganz bis zum wirklichen Ende, kehrt ins Nichts, am Zügel der Zeit, im Krebsgang.
Und der Lorbeer wurde dem Sieger abgenommen, und von den Römern einer verneigte sich vor dem Leichnam und sagte:
Gestatte, dass wir aus der Hand brechen, Sieger, dir nicht mehr empfindendem, das Schwert, das gebraucht wird.
Und von den Römern ein anderer spie auf den Leichnam und sagte:
Mörder, gib das Schwert heraus.
Und das Schwert wurde ihm aus der Hand gebrochen, nämlich seine Hand mit der Totenstarre hatte sich geschlossen um den Schwertknauf, so dass die Finger gebrochen werden mussten, dem Horatia, damit er das Schwert herausgab, mit dem er getötet hatte für Rom und einmal nicht für Rom, das Blutige einmal zu viel, damit gebraucht werden konnte, von andern besser, was gut gebraucht hatte er und einmal nicht gut.
Und der Leichnam des Mörders, entzweit vom Richtbeil, wurde vor die Hunde geworfen, damit sie ganz ihn zerreißen, so dass nichts bleibe von ihm, der einen Menschen getötet hatte ohne Notwendigkeit oder so viel wie nichts.
Und von den Römern einer fragte die anderen:
Wie soll der Horatia genannt werden der Nachwelt?
Und das Volk antwortete mit einer Stimme:
Er soll genannt werden der Sieger über Alba, er soll genannt werden der Mörder seiner Schwester, mit einem Atem sein Verdienst und seine Schuld.
Und wer seine Schuld nennt und nennt seinen Verdienst nicht, der soll mit den Hunden wohnen als ein Hund. Und wer seinen Verdienst nennt und nennt seine Schuld nicht, der soll auch mit den Hunden wohnen.
Wer aber seine Schuld nennt zu einer Zeit und nennt sein Verdienst zu anderer Zeit, redend aus einem Mund zu verschiedener Zeit anders oder für verschiedene Ohren anders, dem soll die Zunge ausgerissen werden.
Nämlich, die Worte müssen rein bleiben.
Denn ein Schwert kann zerbrochen werden, und ein Mann kann auch zerbrochen werden, aber die Worte fallen in das Getriebe der Welt uneinholbar, kenntlich machend die Dinge oder unkenntlich.
Tödlich dem Menschen ist das Unkenntliche.
So stellten sie auf, nicht fürchtend die unreine Wahrheit, in Erwartung des Feinds ein vorläufiges Beispiel reinlicher Scheidung, nicht verbergend den Rest, der nicht aufging, im unaufhaltbaren Wandel, und gingen jeder an seine Arbeit wieder, im Griff, neben Pflug, Hammer, Ahle, Schreibgriffel, das Schwert.
Goddamn, was, das war jetzt was.
Fuck, das war was.
Sind Sie noch da? Hallo, Leute? Wer jetzt noch da ist, der schreibt bitte jetzt in die Kommentare. Oder die Person schreibt in die Kommentare jetzt:
Lang lebe Rom.
Nee, bitte nicht, aber Pizza Napoli.
Sehr gut.
Pizza Napoli.
Pizza Napoli.
In den Chat.
Wer es bis hier geschafft hat. Ist wirklich ein Heavy-Text. Aber er berührt mich irgendwie sehr, weil es stimmt. Es stimmt so, was die, das erinnert mich eben so an das, was du vorhin gesagt hast, in aller Kürze jetzt, dass es Moral ist was, was sie die Gesellschaft permanent gemeinsam untereinander ausmacht. Mhm. Und die sagen, wer da nicht ordentlich drüber redet, was da für Kacke passiert ist mit diesem Typen, der kriegt ein Problem mit uns. Und es ist wichtig, dass wir jetzt gemeinsam die richtige Wahrheit über das sprechen, dass er verkackt hat und dass er einmal nicht verkackt hat.
Ja, genau das. Punkt. Und das finde ich, dass genau das, was dort beschrieben wird, passiert heutzutage nicht in öffentlichen Debatten, die das Individuum angehen oder die aber auch dann in der Masse das Volk angeht, die eben unter den Mächtigen oder unter den Leuten, die Politik machen, die die Macht haben in einem Land, dass die dem sozusagen gehorchen müssen oder die unter dem leben müssen. Dass man das eine und das andere, was beide stimmt, nicht einfach ausspricht, um dann eine Entscheidung zu fällen oder auch keine Entscheidung zu fällen, sondern es erstmal einfach dastehen lässt.
Ihr Lieben, wir danken euch wirklich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche für euch. Rico, hast du noch was zu sagen?
Ihr lieben Menschen, seid achtsam miteinander, gebt auf euch selbst Acht. Was ich mir sehr wünschen würde, was ihr vielleicht aus der Episode heute mitnehmt, ist, dass euch jetzt nicht nur Schwermut zuteilkommt oder Hoffnungslosigkeit oder so ein Wut- oder Ungerechtigkeitsempfinden, sondern vielleicht auch einfach ein Gefühl der Nachdenklichkeit, das dazu führen könnte, dass man noch mehr Verständnis aufbringt für die Menschen, die in keiner Machtposition sind. Und dass man vielleicht noch mehr Verständnis dafür aufbringt, dass nur sehr wenige Menschen auf dieser Welt wirklich Macht haben. Und dass man, glaube ich, immer besser damit fährt, wenn man gemeinschaftlich versucht, sich zu verstehen und Empathie zu zeigen und weniger versucht, sich Sündenböcke zu suchen und weniger versucht, mit, wie sagt man, vor allem im Gehorsam, ich sage mal, das Richtige, Anführungsstriche, tun zu wollen, sondern vielleicht erstmal die Dinge auch erstmal stehen zu lassen, bevor man Sachen einfach sinnlos überschwappen lässt.
Alles Liebe.
Bussi.
Und Baba.